das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Deutschland färbt sich rot, langsam aber sicher. Immer mehr Regionen melden mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und überschreiten damit jenen Warnwert, ab dem ein Gebiet als Corona-Hotspot gilt. 30 Kreise und Städte sind es mittlerweile, darunter Bremen, Berlin und Frankfurt, Essen, Köln, Mainz und Stuttgart. Weil aber allein schon in diesen Städten ganz unterschiedliche Regeln gelten, wann Bars schließen und Masken getragen werden müssen, rufen jetzt die Ministerpräsidenten der bevölkerungsreichsten Länder nach gemeinsamen Wegen, Lösungen und Strafen. Markus Söder etwa will, dass Maskenverweigerer in ganz Deutschland ein Bußgeld von 250 Euro zahlen. Mit ihm spreche ich gleich. Zunächst aber Volker Schwenk über Deutschland im Herbst und eine Party, die zu Ende geht.
Feste soll man feiern, wie sie fallen, sagt der Volksmund. Doch seit Corona ist das nicht so einfach, was unschwer an der Anwesenheit von Mitarbeitern des Ordnungsamtes zu erkennen ist. 53 Gäste sind bei dieser Hochzeit in Bielefeld angemeldet und damit etwas mehr, als hier künftig erlaubt sein wird. Angesichts steigender Infektionszahlen soll es einheitliche Regeln für Hotspots in Nordrhein-Westfalen geben. Und überall im Land dürfen jetzt nur noch, sagt Ministerpräsident Laschet, höchstens 50 Menschen an privaten Feiern teilnehmen.
Es ist jetzt wichtig, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, Schulen und Kitas offen zu halten, das wirtschaftliche Leben offen zu halten. Und dafür muss man bei bestimmten privaten Feierlichkeiten Opfer bringen.
Auflagen für private Feiern, Sperrstunden und nächtliches Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wie in Köln. Was Kommunen und Länder beschlossen haben, reicht weit ins Privatleben der Bürger hinein. Wichtig wäre, dass diese Bürger die Beschlüsse auch nachvollziehen können, sagt Andrew Ullmann, Arzt und Gesundheitspolitiker der FDP. Das sei aber manchmal schwer. Stichwort Beherbergungsverbot.
Vor knapp 2 Wochen hat der Bundesminister Spahn explizit Urlaube in Deutschland empfohlen und gesagt, dass man lieber nicht ins Ausland reist. Und siehe da, wenige Tage später gibt es diese Reisebeschränkungen und das verwirrt eher.
Ein Berliner darf kein Hotelzimmer in Brandenburg buchen, andersrum aber schon. Eine Kölnerin ohne aktuellen negativen Corona-Test darf nicht in einer bayerischen Pension absteigen. Andersrum aber schon. Das versteht keiner. Auch der Gesundheitsexperte der SPD im Bericht aus Berlin nicht.
Also die Beherbergung, das Reisen in Deutschland trägt kaum zu den neuen Fällen bisher bei. Somit lösen wir damit ein Problem, was es gar nicht gibt. Zum Zweiten, das ist total unübersichtlich. Das lässt sich nicht kontrollieren. Die Tests sind oft veraltet. Somit also das wirkt wie eine Gängelei der Bürger und trägt nicht zur Pandemiebekämpfung bei.
Die Überforderung des Gesundheitssystems durch explodierende Infektionszahlen verhindern, das wollen eigentlich alle. Verwirrung gibt's beim Wie. Und das bereitet Verschwörungsmythen und Anbietern einfacher Wahrheiten den Weg, sagt die Psychiaterin und grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonter.
Wir müssen also viel miteinander sprechen und auch immer wieder erklären, warum diese Maßnahmen, die jetzt politisch getroffen werden, so wichtig sind dafür, dass wir das Infektionsgeschehen eindämmen und so für die Zukunft noch drastischere Einschränkungen verhindern können.
Sind Einschränkungen nachvollziehbar, dann werden sie akzeptiert. Das erleben gerade die Männer vom Ordnungsamt in Bielefeld. Das Wirrwarr ums Beherbergungsverbot ist ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte.
Mal sehen, ob wir dieses Wirrwarr entflechten können, gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Denn mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Söder.
Guten Abend.
Herr Söder, wenn ein Kölner in Bayern Urlaub macht, darf er ohne negativen Test in kein Hotel. Wenn aber ein Bayer aus einem Corona-Hotspot in Köln in ein Hotel will, dann darf er das. Ist das logisch?
Ja, in der Tat ist das jetzt eine ganz gar nicht so einfache Situation, weil überall in Deutschland die Inzidenzen über 50 sind, in vielen Städten, in vielen Gemeinden, sodass nicht die Kernfrage ist, wer wo in Urlaub geht, sondern mehr die Frage ist, wie wir das bekämpfen können oder wie wir die Zahlen drücken können. Denn die Wahrheit ist, wir sind eigentlich zu früh, zu hoch mit den Zahlen und wir müssen jetzt die Situation sehr ernst nehmen, damit wir keine unkontrollierte Ausbreitung bekommen. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt gemeinschaftlich überlegen, wie wir einheitliche Regeln haben, die in der Tat für alle in Deutschland verständlich und anwendbar sind.
Aber die Menschen verstehen die unterschiedlichen Reiseregelungen auch nicht und sie messen ja selbst mit zweierlei Maß, weil ein Bayer aus dem Hotspot Rosenheim darf ins Hotel nach München, ganz problemlos. Ist das richtig?
Innerhalb eines Bundeslandes besteht da die klaren Regeln. Deswegen weiß man auch, wie dort Anwendung, wie es zur Anwendung kommt. Wir hatten es ja in München, vielen anderen Bereichen auch. Die Konzepte, die wir ja vereinbart haben, schon längerer Zeit in Bayern, werden jetzt ja übernommen. Das war die Gesprächsgrundlage, die wir gesehen haben, die Kanzlerin mit den Oberbürgermeistern hatte. Das Motto ist jetzt überall gleich, Gott sei Dank. Mehr Maske, deutlich mehr Maske. Weniger Alkohol durch die entsprechenden Sperrzeitenregelungen und kleinere Partys. Das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, dass wir das jetzt überall in Deutschland anwenden. Denn wir sehen gerade, dass die regionalen Unterschiede verblassen in der Tat und dass es jetzt darauf ankommt, schnell und rasch einheitlich zu handeln, damit wir nicht Situationen wie in Frankreich und Spanien bekommen.
Aber sollte dieses Beherbergungsverbot denn in gleichem Maße überall gelten? Habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Ja, das Beherbergungsverbot heißt ja nichts anderes, als dass es eine Testpflicht gibt. Das muss man ja umgekehrt sehen. Wer einen Test hat, kann ja seinen Urlaub dann auch wirklich genießen. Ich glaube, dass das auch sinnvoll ist. Es haben ja 12 von 14 Bundesländern, wenden das jetzt an. Der Vorschlag kam übrigens ursprünglich aus Schleswig-Holstein und auch aus Mecklenburg-Vorpommern, die da viel schärfer rangegangen sind. Nur Berlin und Bremen als zwei sehr betroffene Städte, NRW und Thüringen, das ohnehin bei allem sehr skeptisch ist, machen das nicht oder wenden es nicht an. Insofern ist es dort an der Stelle sogar eine bundeseinheitliche Regelung. Aber ehrlich gesagt ist das nur ein Teil jetzt im Moment.
Ich weiß, dass wir
auf diese Ferien besser vorbereitet sein als bei den letzten Ferien.
Ich würde gerne da noch einen Moment bleiben, weil Wissenschaftler finden das gar nicht so sinnvoll. Viele Epidemiologen weisen darauf hin, dass bislang keine einzige Studie zeigt, dass Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber wäre.
Nun, es ist eine Sicherheitsmaßnahme, eine Notmaßnahme, die gerade getroffen wird. Denn wir erleben ja trotz aller klugen Überlegungen, die letzten Wochen waren, wir haben ja auch einige Experten gehabt, die haben gesagt, die Sache ist nicht so schlimm, es wird nichts passieren, man braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, erleben wir einen sprunghaften Anstieg. Deswegen brauchen wir auch für die nächsten Wochen noch deutlichere Regeln, zum Beispiel mit mehr Maske. Ich glaube, dass Masken der entscheidende Schlüssel sind, um Alltagsnormalität so lange und so gut wie möglich zu erhalten. Die Herbstferien sind jetzt wieder so eine Unterbrechung, eine Entwicklung, wahrscheinlich keine Verbesserung. Wir hatten es im Urlaub übrigens erlebt. Nach dem Urlaub, Familienheimkehrer, hatten wir den ersten großen sprunghaften Anstieg. Insofern glaube ich schon, dass das klug ist, das zu wägen und mit einzubeziehen für die Entwicklung der kommenden Wochen.
Sie brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Aber führen Maßnahmen, die aus wissenschaftlicher Sicht keinen wirklichen Effekt haben, nicht dazu, dass der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet?
Ich weiß nicht, ob das man so sagen kann, dass das nicht von Wissenschaftlern bestätigt wird. Das, was ein bisschen die Schwierigkeit macht, da habe ich Verständnis, so wie Sie es auch andeuten, dass wir unterschiedliche Meinungen aus der Wissenschaft haben. Ich denke, es wäre viel sinnvoller, wir würden Leopoldina, also eine breite, von mehr vielen Schultern getragene Wissenschaftsexpertise dann auch haben als Grundlage. So sind es immer einzelne Virologen, einzelne Experten, die insbesondere in den Medien eine starke Rolle spielen und die in der Tat mal zur Beruhigung, mal zur Verunsicherung beitragen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Woche diese Ministerpräsidentenkonferenz haben und die Regeln, und zwar, glaube ich, die vorsichtigsten Regeln zum Maßstab für alle machen sollten. Wir sollten jetzt nicht die Regeln, die am leichtesten sind, anwenden für alle, sondern die am vorsichtigsten sind. Wenn wir jetzt die nächsten Wochen klug und umsichtig agieren, die nächsten 2-3 Monate, dann glaube ich, werden wir diese gesamte Krise, die sich ja auf dem ganzen Kontinent ausbreitet, wieder sehr stark ausbreitet, werden wir sie besser regeln können und kommen auch wesentlich besser durch diese Situation hindurch.
Sie fordern jetzt 250 Euro Bußgeld beim Verstoß gegen die Maskenpflicht. Glauben Sie, dass Sie das durchkriegen bei den anderen Ministerpräsidenten am nächsten Mittwoch? Denn Unionskollege Haseloff aus Sachsen-Anhalt sagt jetzt schon, dass es jetzt bitte nicht um Sanktionen gehen solle. Für den klingt das alarmistisch.
Ja, um was soll es denn jetzt eigentlich sonst gehen? Haben wir ein Konzept oder haben wir keines? Seit Wochen gibt es den einen oder anderen, der die Situation entweder leicht redet oder meint, es sei alles gar nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt bei den steigenden Zahlen nicht die Situation und die Ernsthaftigkeit erkennen, es kommt doch jetzt darauf an, dass wir verhindern, dass wieder ein Sprung in die Krankenhäuser erfolgt. Es kommt doch jetzt darauf an, dass wir kein diffuses, unkontrollierbares Geschehen haben, das wir dann nicht mehr kontrollieren können. Denn wenn einmal sozusagen die Zahlen in den Krankenhäusern steigen, dann ist es fast schon zu spät. Also wir müssen die Situation doch so umdrehen, dass wir vor der Welle sind und nicht der Welle hinterherlaufen. Und die Maske, daran glaube ich, ist eine der wenigen und zwar ganz einfachen verhältnismäßigen Mitteln im Unterricht in der Schule beispielsweise, um die Schule aufrechtzuerhalten, um das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, was ja unser großes Ziel ist. Deswegen hilft die Maske enorm. Das hat die Leopoldina auch mehrfach bestätigt. Und wenn das so wirksam ist, dann muss man es auch durchsetzen. Und die Maske zu verweigern, wenn kein Abstand gehalten werden kann, ist kein Kavaliersdelikt. Das ist eine ernsthafte Sache und da muss man auch Nachdruck verleihen, sonst hält sich in der Tat keiner dran.
Wir werden sehen, ob Sie sich durchsetzen am kommenden Mittwoch. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Markus Söder. Die Bewältigung dieser Pandemie entscheidet sich nicht in den Foyers der Hotels, sondern in den Altenheimen. Das hat der leitende Epidemiologe vom Braunschweiger Helmholtz-Institut dieser Tage gesagt. Denn es sind ja vor allem die Alten und Kranken, denen das Virus so gefährlich werden kann und die auch jetzt langsam wieder mehr und mehr infiziert werden. Gerade gab es 2 neue Massenausbrüche in Heimen in Nürnberg und Bad Essen bei Osnabrück. Und es ist nur zu hoffen, dass die Bewohner dort besser geschützt sind, als viele es zu Beginn der Pandemie waren. In Pflegehäusern wie dem Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg, in dem mehr als 40 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben sind. Sonja Kettner-Neumann und Arndt Henze berichten.
Zähne putzen, Elfriede.
Sie beide hatten Glück, waren nur leicht an Covid-19 erkrankt. Die 80-jährige Elfriede Redun und ihr Pfleger Mirel Osmanovic. Der Kampf gegen das Virus verbindet. Doch immer wieder erschrickt sich die demenzkranke Elfriede vor dem Gesicht mit der Maske.
Komm mal ein bisschen vor den Spiegel. Alles gut, Elfriede. Hier. Frau Redun ist gerade traurig geworden, hat, glaube ich, Angst vor mir bekommen, weil sie mich nicht erkennen kann. Und deswegen habe ich kurz meine Maske abgenommen, damit sie mein Gesicht sehen kann.
Im Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg leben ausschließlich Demenzkranke. Als sich im Frühjahr die ersten Bewohner infizierten, gerieten Mirel und die anderen Pflegekräfte an ihre Grenzen. Und das Heim in die Schlagzeilen. Nie zuvor hatte es in einem deutschen Pflegeheim mehr Tote gegeben. Vom verzweifelten Kampf der Pflegekräfte um das Leben der Bewohner hat die Öffentlichkeit kaum etwas mitbekommen.
Ich bin ständig nur mit Telefon rumgelaufen. Die ganze Zeit so Handy und dann noch Pflege zwischendurch, die Angehörigen beruhigen, ihnen Mut geben und dann nochmal mit den Bewohnern, die noch im Sterben lagen, da musstest du ja auch wenigstens wir mussten dabei sein, wenn ihre Angehörigen nicht dabei sein konnten.
Gut 4 Wochen lang hat Corona im Heim gewütet. 112 von 160 Bewohnern infizierten sich. 47 starben. Demenzkranke haben einen starken Laufdrang. Doch im Frühjahr mussten Infizierte und Nicht-Infizierte streng voneinander getrennt werden. Frei rumlaufen war nicht mehr möglich. Manche Bewohner wurden sogar per Gerichtsbeschluss in ihren Zimmern eingesperrt und mitunter sediert.
Es ist halt wie mit einem Kleinkind. Man sagt ihm, du darfst das nicht, aber es kommt halt nicht an, ne?
Die schwere Zeit hat das Team zusammengeschweißt.
Aber natürlich ist immer noch die Angst dahinter, dass das wiederkommt. Wir hoffen nicht, aber man kann ja nicht wissen. So ein Virus ist unsichtbar.
Wer heute im Hans-Lilje-Heim lebt, verdankt sein Überleben Pflegekräften wie Mirel Osmanovic und Sandra Wafra, die jetzt erst beginnen, ihre eigene Traumatisierung wahrzunehmen.
Und die ausführliche Reportage mit dem Titel »Ich weiß nicht mal, wie er starb«, wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde, sehen Sie morgen um 23.35 Uhr hier im Ersten oder schon jetzt in der ARD-Mediathek. Es ist fast genau 4 Wochen her, dass ein Brand auf der griechischen Insel Lesbos das Flüchtlingslager Moria zerstört hat. Und wenn die plötzlich Obdachlosen gehofft hatten, dass die öffentliche Anteilnahme die Dinge für sie zum Besseren wenden würde, dann sehen sie sich in dieser Hoffnung getäuscht. Zwar wurden einige aufs griechische Festland und zum Teil auch nach Deutschland gebracht, aber eben nur einige. Die Wirklichkeit der meisten hier Gestrandeten sieht so aus. Provisorische Zelte versinken im Regen, schmutzige Toiletten, kaum Wasser, an lebenswürdige Verhältnisse, geschweige denn an einen Alltag mit Arbeit und Schule, ist hier nicht zu denken. Anja Miller.
Hier stand einmal die Schule von Moria. Sie ist wie alles andere bis auf den Grund niedergebrannt. Der 13-jährige Javad Hosseini ist dort ein Jahr lang Schüler gewesen. Ich habe mich entschieden, Englisch zu lernen, weil ich gesehen habe, wie Leute damit ihre Probleme lösen können. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ich auch. Warum nicht?
Weihnachts.
Hier standen das Klassenzimmer und eine kleine Bücherei. Abdol Niasi war der Direktor der Flüchtlingsschule. Wir waren 10 Lehrer und wir bauten diese Schule mit unseren bloßen Händen und mit den Dingen, die wir hatten. Einige Hilfsorganisationen unterstützten uns mit Material. Sie sind abgelenkt und können lernen. Sie können Freunde treffen und sich beschäftigen, denn die Tage sind wirklich lang im Lager. Er will die Schule am liebsten im neuen Camp wieder aufbauen. Nach Angaben der griechischen Regierung sind etwa 7.600 Menschen in der Zeltstadt untergebracht. Aber die Bedingungen sind schwierig. Es gibt keine abgetrennten Schlafgelegenheiten und auch kein fließendes Wasser. Es gibt Toiletten, aber die sind sehr, sehr schmutzig. Es ist schlimm und ich lebe jetzt schon seit 1,5 Jahren auf dieser Insel. In den letzten Tagen gab es noch dazu heftige Regenfälle. Handyvideos von Flüchtlingen zeigen unterspülte Zeltplanen. 80 Zelte sind nach offiziellen Angaben unbrauchbar. Das sind hier alles kurzfristige Maßnahmen gewesen. Sie sind nicht ausreichend im Hinblick auf den bevorstehenden Winter. Wir haben gesehen, dass die Zelte bei heftigen Regenfällen unter Wasser stehen. Das zeigt die Notwendigkeit, schnellstmöglich zu handeln. Hilfsorganisationen fordern, die Menschen schnellstmöglich aufs Festland und in andere EU-Länder zu bringen. Das ist auch das erklärte Ziel der griechischen Regierung, die zur Beschleunigung der Asylverfahren zusätzliches Personal eingestellt hat. Aber die meisten hier rechnen mit langen Wartezeiten. Auch Abdul Niasi, der Lehrer. Er will die Schule wieder aufbauen, denn man weiß ja nie. In Moria sollte er auch nur einige Wochen bleiben. Jetzt ist er schon 12 Monate auf der Insel.
In Belarus sind die Gegnerinnen und Gegner von Lukaschenko heute wieder auf die Straße gegangen und wieder reagierte der Staatsapparat äußerst brutal. Damit beginnt die Nachricht mit Linda Zawakis.
Zehntausende Menschen haben den Rücktritt des autoritär regierenden Präsidenten gefordert. Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk gingen dabei gewaltsam gegen friedlich Demonstrierende vor. Mindestens 170 Menschen sollen festgenommen worden sein, unter ihnen Journalisten. Lukaschenko ist bereits seit 26 Jahren im Amt und lehnt Neuwahlen weiter ab. In den USA ist der Präsidentschaftswahlkampf wieder in vollem Gange. Amtsinhaber Trump plant nach seiner Covid-19-Erkrankung von morgen an weitere große öffentliche Auftritte. Bereits gestern hatte Trump vom Weißen Haus aus zu hunderten Anhängern gesprochen und dabei erneut vor einem Sieg seines Herausforderers Biden gewarnt. In einem Schreiben erklärte der Leibarzt des US-Präsidenten unterdessen, dass Trump nicht mehr ansteckend sei. Die österreichischen Sozialdemokraten gehen aus der Landtagswahl in Wien als Sieger hervor. Laut bisherigen Hochrechnungen erreichte die SPÖ von Parteichef Ludwig etwa 42% der Stimmen. Dahinter kommt demnach die konservative ÖVP von Bundeskanzler Kurz mit knapp 19%, gefolgt von den Grünen mit 14%. Das rechtspopulistische Lager mit der FPÖ verzeichnet deutliche Verluste. Die Abstimmung in Wien gilt als wichtigste Wahl dieses Jahres in Österreich. Tennisprofi Rafael Nadal hat zum 13. Mal die French Open gewonnen. Der Spanier setzte sich im Finale von Paris in 3 Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien durch. Für Nadal war es der 20. Grand-Slam-Triumph seiner Karriere.
Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring vor Max Verstappen und Danny Ricciardo. Der Weltmeister aus Großbritannien muss nur am Start seinen Teamkollegen Valtteri Bottas den Vortritt lassen. Der Finne fällt später wegen Motorschadens aus. Auch Sebastian Vettel hat wenig Erfolg beim Heimrennen. Der Ferrari-Pilot muss sogar seinen Landsmann Nico Hülkenberg ziehen lassen, der als Ersatzmann Achter wird, Vettel nur Elfter. Ganz vorne aber Hamilton, der zum 91. Mal ein Grand Prix-Rennen gewinnt und den Rekord von Michael Schumacher einstellt. Dessen Sohn Mick schenkt ihm als Anerkennung einen Helm seines Vaters.
Und damit noch schnell zum Wetter zum Wochenanfang. Claudia, wie wird's?
Karin, es wird ziemlich kühl im Laufe der Woche und ab Donnerstag auch
verbreitet ganz schön nass. Das heißt, Temperaturen sinken jetzt ein bisschen. Morgen in Hamburg 14 Grad, dann geht's bis Donnerstag runter auf so rund 10 Grad. Auf dem Niveau scheint's dann auch erstmal zu bleiben, zumindest eine Weile. Dazu gibt's immer wieder dichte Wolken und auch Regen. Jetzt in der Nacht noch im Süden, da hängt immer noch so ein sehr zähes Wolkenband, das für nass sorgt. Schneefallgrenze so bei rund 1000 Metern. Von Nordwesten her lockert's dann morgen im Tagesverlauf auf. Allerdings folgen von der Nordsee her auch immer mal wieder ein paar Schauer. Die Temperaturen gehen in der Nacht ordentlich runter. Das heißt, morgen früh in der Oberpfalz minus 2 Grad. Sonst so auf den Inseln in der Nordsee um die 10 Grad. Morgen Nachmittag dann im Nordwesten immerhin 14 Grad. Deutlich kühler beispielsweise am Bodensee und in den höheren Lagen. Da mit dichten Wolkenfeldern gerade mal 8, 9 Grad. Die nächsten Tage am Dienstag über der Mitte häufig Sonnenschein. Von Osten dichte Wolken, die bringen am Mittwoch auch kräftigen Regen. An der Ostsee dazu sogar Sturm. Und da kann es sogar für Orkanböen reichen.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und nach diesen eher düsteren Aussichten gibt es jetzt Erhellendes von den Kulturkollegen von Titel, Thesen, Temperamente. Empfehle ich Ihnen wie immer sehr. Und wir sind morgen wieder für Sie da zur gewohnten Zeit, 22.15 Uhr. Bis dann.